Deutschlandfunk, der Tag.
Wer wissen möchte, wie diese jungen Leute eigentlich so ticken, hat ja mehrere Möglichkeiten, das rauszufinden. Also als nicht mehr ganz so junger Mensch. Entweder kann man mal miteinander reden, verrückte Idee, ich weiß, oder man lässt das andere machen. Politikwissenschaftler zum Beispiel, die das dann für eine Jugendstudie auswerten. Da kommen dann oft sehr spannende Sachen raus. Zum Beispiel, dass die Jugend ziemlich politisch ist, entgegen vieler Klischees. Und dass sie sehr wohl Bock auf Arbeiten hat. Und dass trotz der ganzen Krisenerfahrung das Z in Gen Z für Zuversicht steht. Sprechen wir mit einem Jugendforscher drüber und zoomen dann ins Thema Klimaschutz rein. Das finden Jugendliche nach wie vor sehr wichtig, auch wenn es gerade oft von der Prio-Liste in den Nachrichten verdrängt wird. Wo stehen wir da in Sachen Klimarettung? Ist Thema heute beim Deutschen Klimatag und auch in der Tag am 15.10.2024 mit Sarah Zerback. Hi. So klingen Menschen zwischen 12 und 25, wenn sie für die Öffentlich-Rechtlichen mal was zu ihren Werten, Ängsten und Wünschen sagen sollen.
Wenn ich Zeit mit meiner Familie verbringe oder mit meinen Freunden und einfach nur verstehe, wie viel Glück ich eigentlich habe, irgendwie das Leben zu genießen.
Ich habe ehrlich gesagt Angst, dass es noch teurer wird alles. Und gerade jetzt, wo ich noch in der Ausbildung bin, in der Zeit habe ich natürlich auch nicht so viel Geld.
Ich finde es einfach schön, dass wir halt hier in einem Land leben, wo wir nicht jeden Tag um unser Leben fürchten müssen.
An Kriegen, Krisen, Katastrophen mangelt's ja nun gerade wirklich nicht. Das ist sicher für niemanden leicht, aber schon nochmal besonders schwierig, wenn man gerade heranwächst, für die jungen Generationen eben. Um zu dokumentieren, regelmäßig zu dokumentieren, wie es ihnen geht, befragt ein Team von PolitikwissenschaftlerInnen alle 4 bis 5 Jahre junge Deutsche für die Shell-Jugendstudie. Das ist die Studie zum gleichnamigen Ölkonzern, ja, und die gibt es schon seit Anfang der 50er Jahre. Die letzte Befragung fand in diesem Jahr statt, 2024, im Frühjahr. Stichprobenartig wurden da 2500 Menschen befragt. Und da können wir uns jetzt mal zusammen drüber beugen über die Ergebnisse mit dem Jugendforscher Simon Schnetzer und uns mal genauer anschauen, wie es denn denen geht, die gerade ins Leben starten. Hallo, Herr Schnetzer.
Hallo, Frau Zerback.
Wenn man jetzt von diesen jungen Leuten spricht oder dieser Jugend, wie homogen ist die eigentlich, diese Gruppe? Also ich meine, da ist jetzt von 12- bis 25-Jährigen die Rede. Das ist ja sogar schon mehr als eine Generation, ne?
Tatsächlich, also wenn wir in diesen Generationenkategorien denken, sind da Alphas und Generation Z Vertreter, Vertreterinnen dabei. Doch das ist gar nicht der große Unterschied. Tatsächlich sind junge Menschen sehr unterschiedlich in der Art und Weise, wie sie kulturell aufgewachsen sind. Dann ganz großen Einfluss hat mittlerweile auch die finanzielle Situation der Familien- und Elternhäuser, die gerade in den Krisenzeiten sich stark und unterscheidet. Und es lohnt sich deswegen, genauer hinzuschauen und nicht einfach nur zu sagen, die Jugend.
Mhm. Ja, bestimmt. Dann machen wir das mal. Wir beide haben ja die Studie auch vor uns beziehungsweise reingeguckt und Sie als Jugendforscher, das ist ja sowieso Ihr täglich Brot. Ich wollte mal mit was Positivem anfangen, nämlich mit den 55% der Befragten, die positiv in die Zukunft blicken. Das klingt ja erstmal ganz gut, ne? Aber es sind irgendwie auch 45%, die das nicht so tun. Wie werten Sie denn diese Zahl?
Ich war tatsächlich etwas verwundert, wie positiv dieses Bild erscheint. In unseren letzten Studien war das Bild eher auf einem aktuellen Tiefpunkt. Gerade auch, weil wir Aspekte wie die mentale Gesundheit mit einbeziehen und sehr viele junge Menschen gestresst sind und auch von dieser Belastung der vielen Krisen leiden. Dennoch freut es mich natürlich, dass wir hier so einen positiven Wert haben. Es ist gerade auch, wenn man in Interviews ist, wenn junge Menschen den Blick über den Tellerrand hinauswerfen und jetzt nicht mal nur sich vergleichen, ob die anderen mehr haben oder das aktuellere Smartphone, dann geht es den jungen Menschen in Deutschland tatsächlich ziemlich gut.
Und das nehmen Sie offenbar auch größtenteils selbst so wahr. Aber 55% heißt ja auch, 45% tun das eben nicht und haben Sorgen, Ängste. Sie haben die Krisen angesprochen. Was ist denn so die größte Angst, die junge Menschen umtreibt?
Als wir zuletzt befragt haben mit unserer aktuellen Studie, war es noch das Thema Inflation. Offensichtlich scheint gerade auch durch den auflebenden Krieg in Nahost das Thema Krieg, nicht nur in Ukraine, sondern Krieg in Europa, die stärkste Sorge junger Menschen zu sein.
Mhm. Das hat sich wirklich nochmal so verändert. Sie bringen ja die Studie Jugend in Deutschland heraus, auch nochmal in anderen Intervallen, ne? Also wann war Ihre letzte? Früher, glaube ich? Sagen, helfen Sie mir
nochmal. Genau, wir haben im April veröffentlicht und wir bringen sie jährlich raus. In der Corona-Zeit haben wir sogar in halbjährlichem Turnus veröffentlicht, weil sich mit jeder Pandemiewelle so viel im Leben junger Menschen verändert hat.
Wie ist es denn generell? Man könnte ja sagen, also eine Angst vor Krieg in Europa, das ist was, da können ja, glaube ich, viele Menschen was mit anfangen. Jetzt mal ganz unabhängig vom Geburtsjahr. Erleben denn junge Menschen Krisen anders?
Ja, junge Menschen erleben sie anders, weil sie in einer Lebensphase sind, die geprägt ist von Unsicherheit. Also, und Unsicherheit jetzt zunächst mal gar nicht wertend, weil es ist die Lebensphase der vielen Fragezeichen. Wer bin ich? Wer möchte ich sein? Mit wem möchte ich die Zukunft verbringen? Was möchte ich beruflich mal machen? Und in dieser Phase ist man besonders anfällig auch für Krisen. Es ist allerdings auch so, dass junge Menschen dank Smartphones und Always On diese Krisen viel direkter erleben, viel unmittelbarer und natürlich nicht irgendwann die Tür zumachen und dann sind die Krisen außen vor. Nein, gefühlt belasten sie junge Menschen sehr viel stärker und sie haben noch nicht diese Erfahrung, wie ältere Menschen sie haben, die sagen, ja, okay, da kommt eine Krise, aber ich habe es schon so oft erlebt, dann kommen auch wieder die guten Zeiten. Diese Zuversicht haben junge Menschen noch nicht und gleichzeitig haben sie doch auch so einen gewissen jugendlichen Optimismus, der ihnen hilft und der sie auch trägt.
Wenn wir über wirtschaftliche Sorgen und auch Arbeitskontext reden, da räumt diese Studie jetzt ja einmal mehr mit einem Vorurteil auf, was sich doch ziemlich hartnäckig hält. Und zwar, die Jugend ist tatsächlich nicht arbeitsfaul. Es wird der Gen Z ja ganz gern mal unterstellt, dass da wirklich Work-Life-Balance oberste Priorität hat und deswegen auch gesagt wird, also arbeiten am liebsten gar nicht, sondern alles andere. Also hier ist jetzt rausgekommen, dass Freunde und Familie sehr wohl die oberste Priorität sind, aber 2/3 der 12- bis 25-Jährigen ist durchaus bereit, auch mehr zu arbeiten, weil den ja Aufstiegschancen wichtig sind. Warum hält sich das denn so als Negativurteil für diese Generation so hartnäckig?
Das Tolle ist ja, wenn Menschen auf ihre eigene Jugend zurückschauen, dann waren das genau dieselben Vorurteile, die alle Generationen immer wieder von den Älteren erlebt haben. Also es war immer schon so, dass sich dieses Vorurteil so hartnäckig hält und dann schaut man zurück und sagt, ja, eigentlich ist aus mir doch noch was geworden. Und genau das erwarten wir von jungen Menschen auch. Die haben Lust, etwas zu machen, etwas zu gestalten. Was allerdings verwirrt ist, junge Menschen wollen anders motiviert werden. Sie sind mit einem schnelleren Takt aufgewachsen. Sie brauchen schneller Feedback. Und manchmal erscheint es, als wären sie faul, aber es haben offensichtlich manche Menschen nur noch nicht verstanden, dass sie anders motiviert werden wollen, dass sie etwas anders abholen müssen.
Und auch anders arbeiten wollen, ne? Als vielleicht die Generationen davor. Flexibler zum Beispiel ist ja auch so ein Stichwort, was dann ganz oft fällt.
Auch das, auch flexibler. Allerdings nur bei den Jungen fällt es so stark auf, weil sie sehr fordernd auch auftreten. Sie sind wenige, sie haben eine ganz gute Verhandlungsmacht gegenüber ihren Arbeitgebern. Und das, was junge Menschen fordern, das wünschen sich die Älteren übrigens auch. Gerade auch die Generation Y oder X, Menschen, die Familie haben oder pflegen müssen, die wünschen sich auch mehr Flexibilität. Da sind die Jungen nicht allein.
Was mir aufgefallen ist, ist, dass Ihre Studie, die Sie noch im Frühjahr rausgebracht haben, der Jugend ja einen regelrechten Rechtsruck bescheinigt. Und man muss sagen, die vergangenen Wahlen jetzt im Osten, Europawahlen, die haben das alle gezeigt, dass die AfD besonders bei jungen Menschen populär ist. Und jetzt kommt in der Shell-Jugendstudie aber raus, dass sich Jugendliche im Schnitt eher leicht links positionieren. Was denn nun, Herr Schnetzer?
Die Studie ist gerade erst rausgekommen. Ich konnte mich noch nicht in dem Umfang mit den Details beschäftigen. Das überrascht mich selbst, dass diese Selbsteinschätzung so links ist. Tatsächlich, was auch andere Studien mittlerweile herausgefunden haben, ist, dass man zwar AfD wählen kann, aber zum Teil Menschen gar nicht das Gefühl haben, dass sie deswegen rechts wählen, sondern dass die Wahrnehmung der AfD gar nicht so stark im rechten Spektrum ist. Das heißt, also da sehe ich eine mögliche Erklärung, aber wirklich verifizieren kann ich das auch erst, wenn ich mich intensiver mit den Daten beschäftige.
Ja, klar. Mehr junge Männer, auch das kam raus, sehen sich politisch eher rechts als junge Frauen. Haben Sie dafür eine Erklärung?
Das sehen wir in sämtlichen Studien. Eine gute Erklärung dafür, was wir wissen, das ist, dass junge Frauen oder grundsätzlich Frauen viel stärker sozial veranlagt sind, vielleicht auch aufgrund dieser sozialen Veranlagung auch eher zu links tendieren, zu diesem sozialen Fürsorge. Thema und junge Männer sich eher auch diese väterliche Rolle vielleicht schon fast der Politik, eine starke Hand wünschen, die man eher jetzt im rechten Parteienspektrum verordnet.
Mhm. Dazu passt auch eine ganz interessante Aussage, dass sich mehr Jugendliche vor Rassismus und Ausländerfeindlichkeit fürchten, als vor Ausländern und vor Zuwanderung. Das ist doch ein Statement, was aufhorchen lässt, ne?
Ja, das muss man sich aus der Zunge zergehen lassen, um wirklich zu verstehen, was hier gemeint ist. Also mehr Jugendliche fürchten sich vor Rassismus als vor der Zuwanderung selbst. Auch hier braucht es noch ein wenig Zeit, um das wirklich aufzuarbeiten. Mhm. Allerdings, die Shell-Studie arbeitet methodisch super. Deswegen habe ich hier keinen Zweifel, dass die gut gearbeitet haben. Aber ich kann es für mich zum Teil auch noch nicht ganz einordnen.
Mhm. Also methodisch da erstmal keine Kritik von Ihnen als Forscherkollegen. Es fällt ja auf, dass junge Menschen sich klar als politisch interessiert beschreiben. Das ist auch ein Ergebnis dieser Studie und knüpft ja an einen wirklich jahrelangen Vorwurf ja auch an diese jungen Leute, dass die angeblich nicht so politisch seien. Jetzt also das Statement, dass die Jugend klarer weiß, wo sie politisch steht, auch als noch vor 5 Jahren. Was ist da Ihre Erklärung? Was hat die Jugend ja politisiert? Sind das die Krisenerfahrungen?
Ja, es sind tatsächlich Krisenerfahrungen und es gab eine Zeit, vielleicht auch vor der Corona-Pandemie oder sogar noch vor Fridays for Future, wo junge Menschen das Gefühl hatten, im Land geht es uns eigentlich ganz gut, um die Politik müssen wir uns nicht so recht kümmern und es läuft schon. Und dann kam Corona und plötzlich waren junge Menschen weggesperrt und hatten unmittelbar gemerkt, wie Politik, politische Entscheidungen ihr Leben entscheidet, ihre Freiheit, sich zu bewegen, Dinge zu tun. Und das war wirklich auch ein politisierendes Element, wo wir gemerkt haben, unsere Zukunft hängt davon ab, was jetzt passiert. Also das war der Zeitpunkt, wo junge Menschen gesagt haben, okay, es ist nicht egal, was politisch passiert. Und auch dieses starke Votum in Richtung AfD ist ein ziemlich starkes Signal. Wir interessieren uns dafür, was hier passiert und viele von uns sind nicht zufrieden damit. Das heißt nicht, dass wir mit unserer politischen Entscheidung hier happier wären, aber wir vertrauen jedenfalls nicht dem, was die Regierung aktuell tut.
Und trotzdem ist das Vertrauen in den Staat größer, als vielleicht viele vermuten. Ich habe gelesen, also im Westen sind 75% der jungen Menschen, die dem Staat vertrauen. Im Osten, also da gibt es dann schon nochmal so ein Gefälle, sind es 60%. Beobachten Sie das oft, dass es da nochmal dann doch so einen regionalen Unterschied gibt?
Ja, gewisse regionale Unterschiede sehen wir. Interessant wäre jetzt nicht nur Ost und West zu vergleichen, sondern auch Nord und Süd, weil tatsächlich sind häufig auf der Ost-West-Achse im Norden sehr viel mehr Parallelen zu sehen als im Vergleich jetzt dann auch zum Süden. Viele Unterschiede haben sich aufgrund von Smartphones und Social Media nivelliert, weil wo es früher hieß, ja, die sind in einem anderen Informationskosmos, einer anderen Bubble, das hat sich fast schon verschmolzen. Aber da kommen jetzt natürlich die strukturellen Unterschiede, dass bestimmte Probleme, Situationen im Osten nach wie vor stärker vorhanden sind. Viele junge Menschen ziehen immer noch weg, weil sie nicht dieselben beruflichen Perspektiven haben, wie sie es jetzt im Westen haben. Und wir haben selbst letztens in unsere Daten nochmal reingeschaut, um Ost-West zu vergleichen. Und wir sehen da auch deutliche Unterschiede, was die beruflichen Perspektiven, die Zukunftschancen im Westen angeht, die deutlich positiver gewertet werden jetzt im Vergleich zum Osten.
Sie sprechen ja viel mit jungen Menschen, allein schon für Ihre Forschung, beruflich eben. Was ist denn Ihr Eindruck? Was kann helfen? Was wünschen sich diese Zielgruppen sozusagen, wie sie auch von der Politik und von den Medien angesprochen werden, wie sie sich engagieren können? Haben Sie da ein Fazit für sich oder ein Zwischenfazit für sich?
Also das große Problem ist, wir erleben unglaublich starke Krisen, von denen junge Menschen das Gefühl haben, das passiert wie so eine Art Ohnmachtszustand. Also die Krisen passieren, aber sie sind nicht daran beteiligt, sie zu lösen. Damit geht eine gewisse Unzufriedenheit einher. Unzufriedenheit, die sich jetzt in dieser Studie nicht so stark zeigt, wie wir sie auch in der Vergangenheit schon erlebt haben. Vielleicht hat sich da was verändert. Auf jeden Fall ein Punkt, an dem wir definitiv dranbleiben. Was helfen würde, ist, junge Menschen stärker einbeziehen, und zwar nicht nur auf der hohen politischen Ebene, das gilt auch für Gemeinden, für Schulen, für den Arbeitsplatz. Wenn es Krisen gibt, im Moment gibt es ja gerade wieder zum Beispiel Kurzarbeit in vielen Unternehmen, hier Menschen abholen und zu sagen, Leute, wie können wir das gut lösen, dass eben nicht das Bild entsteht, Krise passiert und ich habe keine Chance, darauf Einfluss zu nehmen, sondern wir können hier in der Krise Zukunft gestalten und daraus die Zuversicht schöpfen. Zukunft ist gestaltbar.
Ja, bei Insta habe ich gelesen, dass Sie auch Futurist sind, Herr Schnitzer. Was genau verbirgt sich denn hinter dieser Jobdescription?
Ich bin kein Hellseher, aber ich beobachte, was junge Menschen beschäftigt. Und junge Menschen sind wie so ein Seismograph für das, was gesellschaftlich passieren wird. Und wer A sagt und herausfindet, was junge Menschen beschäftigt, sollte auch gerne B sagen und gucken, was bedeutet das für die Zukunft unserer Gesellschaft? Wo müssen wir in Zukunft Schwerpunkte legen, damit wir das, was an Erwartungen steht, auch einbauen können, in der Politik abbilden und eben junge Menschen auf dieser Reise mitnehmen. Und aber auch Szenarien aufzuzeigen. Wie können wir das machen? Wollen wir diesen oder jenen Weg einschlagen? Und das bedeutet für mich, der Futurist, nicht nur zu sagen, das ist die Gegenwart, sondern was bedeutet die Gegenwart für die Zukunft?
Simon Schnitzer, Jugendforscher. Vielen Dank, Herr Schnitzer, für das Interview und Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Da kommt schon einiges zusammen, gerade an Polykrise. Krieg in der Ukraine, Krieg in Nahost, Wirtschaftsflaute. Da ist das Thema Klima, Klimaschutz, Klimakrise tatsächlich immer mal wieder in die zweite Reihe gerutscht. Und es braucht offenbar einen extra Klimatag, um das mal wieder prominenter zu besprechen. Heute ist Deutscher Klimatag, wo das Thema gleich bei mehreren Treffen mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Forschung besprochen wurde. Ann-Kathrin Büskers in der Leitung, unsere Fachfrau für die Rettung des Klimas in unserem Hauptstadtstudio.
Schön wär's.
Ja, das ist die neue Beschreibung deiner Tätigkeit. Jetzt musst du liefern. Aber sag mal, ist das auch dein Eindruck, dass die Klimakrise nicht mehr so auf Prio 1 ist gerade?
Ja, definitiv. Also heute haben wir tatsächlich hier in Berlin gleich mehrere Veranstaltungen dazu. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, finde es fast schlecht terminiert. Also wir haben eine Studie von Agora Energiewende, die vorgestellt wird. Robert Habeck hat eine Pressekonferenz gemacht zu Klimaschutzverträgen, die unterschrieben werden. Die Deutsche Klimaallianz macht einen Klimatag, der BDI macht einen Klimatag. Also heute wirklich richtig viel los, alles ballt sich an einem Tag. Aber also, dass das Thema jetzt nicht ganz vorne in der Liste steht, ist vielleicht auch verständlich angesichts der vielen, vielen Krisen, die wir weltweit irgendwie sehen. Angesichts dessen, was wir in den letzten Jahren alle auch mitgemacht haben. Also Corona-Pandemie war, glaube ich, für uns alle irgendwie auch so ein bisschen harter Schlag in den Bauch beziehungsweise in die Seele. Und dass sich jetzt viele eher so Gedanken machen, wie wird das eigentlich mit Krieg und Frieden, wie wird das eigentlich auch mit der eigenen wirtschaftlichen Lage, das finde ich nicht so überraschend, weil die Bedrohung durch Klima dann doch teilweise eher als was Abstraktes wahrgenommen wird.
Dabei ist die ja nicht kleiner geworden. Also, und das Klima ist ja auch seit der letzten Jugendstudie, über die wir gerade gesprochen haben, 2019, ja nicht besser geworden. Gleichzeitig sehen wir ja vielleicht den positiven Trend, dass das Thema Klimaschutz und Klimawandel für Jugendliche in Deutschland nicht an Bedeutung verloren hat. Ist doch auch was, ne?
Ja, total. Und ich meine, das ist wiederum dann auch nicht ganz ungewöhnlich, weil wir die Folgen der Klimakrise ja immer wieder zu spüren bekommen. Also dieses Jahr haben wir ganz massiv auch mit Hochwasser zu tun, nicht nur in Deutschland, sondern tatsächlich weltweit. Der afrikanische Kontinent im Moment auch wieder teilweise unter Wasser. Aber auch jetzt bei den Hurricanes, die wir in den USA gesehen haben, da sagen Klimaforscher ja ganz klar, dass die so gewaltig sind. Das liegt einfach an der Hitze der Ozeane, an der Energie, die sich da sammelt und die dann eben als wirklich Wetterereignis auf die Menschen niedergeht. Und das merken die Leute ja auch. Also diese ständigen Krisenbilder von Unwetterkatastrophen, die durch den Klimawandel angefeuert werden und das schon jetzt, wo wir wissen, es wird eben durch den Klimawandel noch wärmer. Das ist halt schon auch in den Köpfen verankert. Aber der Hebel, wie man das ändert, der ist vielleicht vielen dann nicht ganz so klar wie zum Beispiel, wenn es um Arbeitsplätze geht. Da wirkt es immer ein bisschen einfacher, eine Lösung zu finden.
Das ist interessant. In der Studie, da sind zumindest die Jugendlichen ganz klar, also über 80% sagen, also Klimawandel ist auf jeden Fall menschengemacht. Das ist ja auch schon mal ein gutes Statement an der Stelle. Interessant ist aber, was Jugendliche meinen, was das jetzt für Konsequenzen haben sollte, dass eben Klimaschutz noch so wichtig ist und die Klimakrise einfach so präsent. Also viele sagen, dass sie durchaus bereit sind, jetzt eigene Opfer zu bringen, aber eben längst nicht alle. Ich gucke hier gerade noch mal rein. Also der Aussage, zugunsten von Klima und Umwelt sollten wir alle bereit sein, unseren derzeitigen Lebensstandard einzuschränken. Stimmen 57% zu, aber der Rest eben nicht so. Ist da unsicher oder widerspricht es?
Ja, wobei man dann wieder bei der Frage ist, ob man Klimaschutz generell als eine Verzichtsdebatte führen sollte. Da bin ich ja nicht so ganz davon überzeugt, insbesondere als Verzichtsdebatte auf individueller Ebene, weil viele Aspekte, die eben das Klima beeinflussen, sind nicht auf individueller Ebene anzufassen, sondern auf industriepolitischer Ebene. Da geht es um unser Wirtschaftssystem. Da geht es um unser Energiesystem und da hilft die Bambuszahnbürste bei mir oder bei dir halt nichts, sondern das sind politische Entscheidungen, die getroffen werden müssen und vielleicht steckt das da auch so ein bisschen drin im Sinne von, ich als Einzelperson, ich kann nicht diejenige Person sein, die das Klima rettet, ich kann mitmachen, aber am Ende muss es übergeordnet entschieden werden, dass wir alle mitmachen, dass die Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden.
Aber vom Gefühl her ist so eine Bambuszahnbürste natürlich. Also
ich finde das vom Gefühl her gar nicht schön, ich sag's dir.
Schlechte Gewissen wird nur ein bisschen kleiner. Mhm. Aber apropos, also die Wirtschaft schrumpft gerade, Rezession haben wir. Da werden ja oft die Kosten für Klimaschutz genannt, die das Problem dann noch verschärfen würden. Kriegen wir in der politischen Debatte mit, auch beim Umstieg auf grüne Industrien. Ist denn da was dran?
Jein, also ja, das ist schon eine Aufgabe für die Industrie, aber auch da würde ich sagen, schwierige Gesamtgemengelage. Also auch an der Industrie geht ja die Gemengelage international nicht vorbei. Die vielen Krisen, über die wir gerade schon gesprochen haben. Die Lage weltweit ist einfach durch die Kriege angespannt. Die Wirtschaftslage in China, die führt für viele deutsche Unternehmen zu Einbrüchen beim Export. Also wir haben da auch äußere Faktoren, die einfach eine Rolle spielen. Dann gibt es natürlich auch innere Faktoren. Man redet immer wieder von hohen Energiepreisen, wobei wenn man da europäisch vergleicht, so krass raussticht Deutschland dann tatsächlich nicht. Lohnkosten sind aber auch ein Faktor. Die sind in Deutschland teilweise dann doch recht hoch. Bürokratie wird immer wieder bemängelt und tatsächlich, da ist ziemlich viel Papierkram in den Unternehmen zu erledigen. Fachkräftemangel ist noch so ein Stichwort. Dann in den Unternehmen teilweise auch eine nicht vorhandene Flexibilität, um als Arbeitgeber attraktiv zu sein, gehört zur Wahrheit auch dazu. Aufgeschobene Modernisierungsentscheidungen. Im Bereich Digitalisierung wurden Sachen verpennt. So. Und all das kommt zusammen und dann auch noch diese Transformationsnotwendigkeit. Ich glaube, man kann nicht sagen, diese eine Sache, die macht es jetzt schwierig, sondern es ist eher die Gesamtgemengelage, die es im Moment für die Unternehmen spürbar schwierig macht. Wir haben dann auch so eine Missstimmung von, es fühlt sich schlecht an, wir investieren jetzt nicht. So, und in dieser Debatte darüber pickt sich aber natürlich jeder und jede das raus, was eher so für sich das relevanteste politische Thema sieht. Und da gibt es eben einige, die sagen, grüne Transformation ist schuld. Ja, mit Schuld vielleicht in einem großen Haufen von Dingen.
Ein Paradebeispiel für eine ja sehr deutsche Branche in der Krise ist die Automobilbranche. Absatzmangel, Streiks, Personalabbau. Da haben wir hier bei der Tag ja im September eine ganze Folge zugemacht. Und da warnen viele gerne, dass die wirtschaftliche Krise noch verschärft werden würde, wenn zum Beispiel die Klimavorgaben der EU jetzt wirklich eingehalten würden mal in Zukunft. Ne? Lässt sich das denn so einfach auf den Klimaschutz schieben?
Also ich würde sagen, die Automobilindustrie ist ein Paradebeispiel für wirklich auch verschlafene Transformation. Also man hat da sehr viel an Geschäft auch nach China verlagert, hat da mit Verbrennern ein gutes Geschäft gemacht. Das bricht aber mittlerweile ein, nicht nur, weil die Wirtschaftslage in China nicht mehr so gut ist, sondern weil China eben den Switch macht auf die Elektromobilität. Selbst viele Fahrzeuge im eigenen Land baut, die auch bezahlbar sind. Natürlich auch mit wahnsinniger Unterstützung durch den chinesischen Staat. Also die Automobilbranche, die wird da gepampert. Und das ist natürlich einfach ein Problem für die deutschen Hersteller. Und dann gehört zur Wahrheit ja auch dazu, dass viele Konzerne die Elektromobilität in Europa wirklich lange, ja, aktiv mit verhindert haben. Man wollte diesen Wechsel nicht, weil man eben weiterhin Verbrenner bauen wollte. Man hat sogar betrogen, VW-Abgasskandal, um Grenzwerte einzuhalten. Man hat ganz viel gemacht, um die Transformation rauszuschieben. Und viele Fachleute haben immer gesagt, wenn die Automobilkonzerne sich nicht mal anstrengen und das machen mit dem Wandel zur Elektromobilität, ja, dann überrollt es sie irgendwann. Und das sehen wir jetzt im Moment. Und bei den Automobilherstellern ist es so, dass es die sogenannten Flottengrenzwerte gibt. Da muss über die gesamte Flotte hinweg dann ein Wert eingehalten werden. Und wenn das nicht geht, weil man bestimmte Fahrzeugtypen nicht abgesetzt bekommt, beispielsweise die sehr hochpreisigen Elektrofahrzeuge, ja, dann überschreitet man das und dann drohen Strafzahlungen. Und deshalb sagen jetzt die Automobilkonzerne, können wir das nochmal überprüfen? Können wir da vielleicht ein bisschen was anders machen? Also die wollen sozusagen die Klimaschutzregelung, auf die sie ja jahrelang zugefahren sind, wie so auf so ein riesiges Ausfahrtschild, die wollen sie jetzt bitte nochmal, weil sie es ein bisschen verpennt haben, verschoben bekommen, beziehungsweise sie sagen, sagen natürlich, weil die wirtschaftliche Lage gerade so schwierig ist. Und natürlich wird dann auch mit Arbeitsplätzen argumentiert. Wir haben bei Volkswagen jetzt gesehen, da drohen vielleicht sogar Werksschließungen. Und das ist natürlich auch ein valides Argument. Und da haben wir im Moment tatsächlich so eine, ich sag mal, Crunch-Time für den Klimaschutz. Weil jetzt gerade, jetzt wird es richtig ernst. Jetzt muss man sich entweder anstrengen oder man lässt es.
Ja, ist ganz interessant, also weil ja sogar auch umgekehrt ein Schuh draus wird. Also beim einen oder anderen Klimaziel ist Deutschland ja tatsächlich vor allem deshalb auf Kurs, weil die Wirtschaft gerade nicht steil nach oben geht. Und das, wenn ich das richtig verstehe, bestätigt jetzt ja auch eine neue Studie von der Denkfabrik Agora Energiewende, die eben sagt, also Deutschland könnte tatsächlich noch immer bis 2045 ist, glaube ich, die Zahl klimaneutral werden. Und das, da bin ich echt drüber gestolpert, das sogar mit Wirtschaftswachstum. Wie geht denn das zusammen?
Die Agora Energiewende-Studie, die heute rausgekommen ist, die sagt, dass in den nächsten Jahren ohnehin ziemlich viele Investitionen notwendig sind, um Gebäude zu erhalten, um Industrieanlagen zu erhalten. Wir haben eben schon gesagt, teilweise haben wir einfach in Deutschland einen Investitionsstau. In der öffentlichen Infrastruktur sehen wir das, also beispielsweise Autobahnbrücken oder auch Gleise. Aber teilweise ist das eben auch bezogen tatsächlich auf die Industrieanlagen. Und da sagt Agora Energiewende, die Investitionen müssen ohnehin gemacht werden. Jetzt kommt es eben darauf an, dass man sie politisch so lenkt, dass sie für fossilfreie Technologien ausgegeben werden. Die fokussieren da tatsächlich auch intensiv nochmal auf den Bereich Wohnen und Verkehr. Das sind ja auch Sektoren, die ganz besonders problematisch sind, was den CO2-Ausstoß angeht. Gerade der Verkehrssektor hat sich ja tendenziell eher negativ entwickelt in den letzten Jahren, teilweise sogar angestiegen, die Emissionen. Also da ist ein hoher Transformationsbedarf tatsächlich da. In der Studie steht auch, dass das alles überhaupt nicht leicht wird. Also da wird kein Blatt vor den Mund genommen. Aber es gibt eben, wie die AutorInnen sagen, ohnehin notwendigen Investitionsbedarf, den wir machen müssen, damit die Industrie überhaupt weiter funktioniert. Und den jetzt eben richtig zu lenken, das ist die Aufgabe, die sie sagen, die die Politik zu erledigen hat.
Wie sieht die Industrie das denn selber? Die haben ja auch Klimatag gehabt, ne? Hast du dir auch angehört, Bundesverband?
Ja, der BDI, der hat vor kurzem auch eine Studie rausgegeben. Transformationspfade heißt die. Und da sind ganzheitlich die Schwierigkeiten aufgelistet, die ich gerade eingangs ja auch geschildert habe, aber eben auch die Chancen. Und der BDI kommt schon auch zu dem Urteil, dass in der Transformation wirklich Chancen drin stecken, dass es Wachstumspotenzial gäbe, auch in neuen Märkten. 15 Billionen Euro Potenzial in 2030, sagt der BDI. Aber Deutschland konkurriere da eben mit anderen Märkten. Ich habe ja eben schon das Stichwort China genannt und wie viel Geld die gerade auch in den Automobilsektor pumpen. Es macht nicht nur China, auch die USA sind ja weit vorne mit dabei durch den Inflation Reduction Act. Wir haben es zum Beispiel auch gesehen im Bereich erneuerbare Energien. Meyer Burger, die ihre Produktion einfach verlagert haben aus Deutschland raus, weil so viel billige Module aus China kommen, beziehungsweise Meyer Burger jetzt einen neuen Standort in den USA aufbauen will. Und das ist natürlich ein Problem für die deutsche Industrie, wenn sich Industrie auf diese Art und Weise verlagert. Also grundsätzlich sind die Wachstumsmöglichkeiten da, auch im Bereich Wasserstoff, der ja ein ganz wichtiger Energieträger werden soll in der Zukunft. Da braucht es Importinfrastruktur, Produktion, es braucht ein Leitungsnetz, all das muss gebaut werden. Also es ist ein Wachstumsmarkt, aber dafür braucht es eben dann auch durchaus Anschub vom Staat. Und hier ist, finde ich, ein ganz interessanter Widerspruch zwischen dem, was Agora sagt und was der BDI sagt. BDI sagt nämlich, wir brauchen eher tendenziell weniger Regulierung, also im Sinne von, die Wirtschaft bekommt das schon ganz gut alleine hin. Geld vom Staat hätte man aber trotzdem ganz gerne. Agora auf der anderen Seite sagt, es braucht einen Mix aus Maßnahmen, auch regulatorische Vorgaben, ein Preissystem und dann eben Förderung.
Und wenn wir uns jetzt diese Zielmarke 2045 klimaneutral zu sein zum Beispiel mal rauspicken, es gibt ja mehrere Klimaziele, aber was wissen wir denn dann darüber, wie wirksam all diese Maßnahmen wirklich sind, um das zu erreichen?
Genau, 2045 ist ja das Ziel, was Deutschland sich gesetzt hat in seinem nationalen Klimaschutzgesetz. 2050 ist dann die Marke für die Europäische Union insgesamt. Und tatsächlich, was funktioniert an Klimaschutzmaßnahmen, also was wirklich CO2 einspart, dazu ist im Sommer eine Studie veröffentlicht worden von mehreren Klimaschutzfachleuten. Beteiligt war da unter anderem auch das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und die sagen eben tatsächlich, man kann messen, dass der Maßnahmenmix, dass der funktioniert. Sie haben ein Beispiel dafür, nämlich den Kohleausstieg in Großbritannien. Da wurde ein Ausstiegsdatum formuliert. Es gab dann einen Preispfad für CO2. Das heißt, wenn CO2 ausgestoßen wurde, musste man dafür Zertifikate kaufen. Das hat eine Lenkungswirkung. Und dann wiederum gab es Förderung für erneuerbare Energien. Und das ist im Grunde das Paradebeispiel, wie es gelingen kann. Eine Zielvorgabe, dann und dann muss die Technologie weg sein, zur Unterstützung der Preispfad, der dabei hilft, diese Technologie zu verteuern, aber dann eben auch die staatliche Unterstützung für eine Alternative. Weil es hilft ja alles nichts, irgendwie eine Technologie als böse zu betiteln und sie zu verbieten und teuer zu machen, wenn es keine Alternativen gibt. Also dafür braucht es auch die Förderung. Und das finde ich wirklich eine sehr, sehr spannende Analyse. Und tatsächlich hat das ja in Großbritannien auch funktioniert. Ende September ist das letzte Kohlekraftwerk da vom Netz gegangen.
Okay, also Ann-Kathrin, die Analyse steht. Jetzt geht es darum, wird das Ganze auch umgesetzt? Also das ist irgendwie der nächste Schritt. Was ist deine Einschätzung? Du sitzt im Hauptstadtstudio, du beobachtest die Bundespolitik. Warum tut sich da die Bundesregierung dann doch so schwer, einen gemeinsamen Kurs zu finden?
Also das Grundproblem dieser Bundesregierung ist im Grunde, dass da Parteien zusammenkommen, die sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie es gehen soll. Die Grünen tendenziell eher stark auf dem Aspekt, dass sie die Industrie, die Transformation fördern wollen. Und die FDP auf der anderen Seite sehr stark auf dem Trip, wir machen das alles durch den Markt. Der Markt regelt uns das. Aber wenn du so einseitig, diese Konzepte liegen sehr weit auseinander. Und in all den Verhandlungen, die wir gesehen haben, hat man immer wieder versucht, zusammenzukommen. Und man hatte sozusagen einen Hebel dafür gefunden, wie man einen Mittelweg finanzieren kann, nämlich über den Klima- und Transformationsfonds. Das ist ja der große Topf, aus dem dann die Gelder genutzt wurden für die Transformationsvorhaben, der KTF. Das ist der Topf, in den man ja die ehemaligen Corona-Milliarden reingeschoben hatte, wo dann das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, nee Leute, das Geld könnt ihr dafür jetzt aber nicht mehr verwenden. Und seitdem dieser Topf quasi deutlich leerer geworden ist, seitdem diese Milliarden aus den Corona-Hilfen da rausgeflutscht sind und nicht mehr so viel Geld da ist für eine gemeinsame Industriepolitik mit grüner Ausrichtung, streiten die Parteien ja wahnsinnig darüber, wofür jetzt konkret Geld ausgegeben werden soll. Und da gehen die Vorstellungen einfach so wahnsinnig auseinander und man findet keine gemeinsame Linie. Und ich glaube, das ist dann wiederum auch etwas, was sich auf die Wirtschaft niederschlägt in puncto Stimmungslage. Es wurde ja ganz viel auch diskutiert über einen Industriestrompreis. Also schafft man es über eine staatliche Förderung, den Strompreis runter zu subventionieren? Nee, hat man kein Geld für, hat man sich dagegen entschieden. Und das sind aber dann so Signale, die wiederum es schwierig machen für die Unternehmen zu kalkulieren. Also mit was für einem Strompreis müssen wir denn jetzt eigentlich überhaupt rechnen in den nächsten Jahren? Das ist schwierig zu sagen und das wiederum wirkt sich dann auf die Investitionsbereitschaft aus und irgendwann kommen dann alle in so einen Negativzirkel. Ja, wissen wir jetzt auch nicht. Ja, bräuchte man Geld vom Staat. Kommt aber nicht in dieser Legislaturperiode mehr. Und deshalb hat man sich da, glaube ich, im Moment so ein bisschen in eine Sackgasse gefahren. Und es wird ja absehbar jetzt auch schon, dass gerade die Industriepolitik ein großes Wahlkampfthema wird. Die SPD hängt sich da schon raus. Bin gespannt, inwieweit die anderen Parteien darauf reagieren werden. Also über Industriepolitik werden wir hier an dieser Stelle noch viel reden können.
Ja. Die Prognose, die erscheint mir ziemlich solide. Ann-Kathrin, Frau Büsker in der Tag. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Der Tag am 15. Oktober 2024 war das. Mit meinem Kollegen Tilko Gries in der Redaktion und mit mir Sarah Zerback. Wir beide freuen uns wie immer fürs Zuhören, übers Zuhören und auf jeden Fall auf Feedback an dertag@deutschlandfunk.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal.